Diese Sendung wird präsentiert von
FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.
Startup Insider Daily. Investments und Exits.
Hallo und herzlich willkommen bei Startup Insider Daily. Am Mikrofon ist Michael Daub und ich begrüße euch wie jeden Wochentag zu unserer Rubrik Investments und Exits. Ihr interessiert euch für die spannendsten Übernahmen und Investitionen in der Startup-Szene? Dann seid ihr hier bei Investments und Exits genau richtig. Wir lassen hörenswerte Runden und Übernahmen aus der Startup-Welt von Experten der deutschen VC-Szene für euch einordnen. So dürfen wir heute Enrico Mellis, Principal bei Lakestar, bei uns mit folgenden Themen begrüßen. Erst im Januar hat bereits Saudi-Arabien die beiden größten E-Sports-Ligen ESL und FaceIt für stattliche 1,5 Milliarden US-Dollar gekauft. Letzte Woche hat jetzt das Land verkündet, dass es weitere rund 38 Milliarden US-Dollar in den Gaming-Bereich investieren wird. Der Bildgenerator Stable Diffusion von Stability AI gehört zu den besten Text-to-Picture-Generators im AI-Space. Jetzt verhandelt gerade Stability AI eine 100 Millionen US-Dollar große Investition, die ihre Bewertung potenziell auf 1 Milliarde Euro heben könnte. Vor diesem Hintergrund schauen sich Enrico und Jan den AI-Space auch generell an. Das wären die Themen für heute und jetzt geht es gleich los mit dem Gespräch.
Werbung. Hi, kurz in eigener Sache. Hier ist Nina aus dem Podcast-Team. Ich melde mich ausnahmsweise, weil wir derzeit Verstärkung suchen für unser Podcast-Team. Also eine Redakteurin oder ein Redakteur, die oder der uns bei der Produktion dieses Podcasts unterstützt. Was unser Podcast-Team macht, könnt ihr euch wahrscheinlich vorstellen. Wir machen aber natürlich noch viel mehr.
Ja. Yeah. So, like, what else do you do?
Unser Team recherchiert tagesaktuelle Themen, bewertet diese und arbeitet sie je nach Kanal entsprechend auf. Wir verfassen Zusammenfassungen für unsere Newsletter, Artikel für unsere Startup-Plattform, redaktionelle Beiträge für unsere verschiedenen Podcast-Formate und du kannst natürlich auch selbst spannende Interviews führen. Außerdem unterstützt du uns bei der Produktion der Podcast-Folgen und arbeitest eng mit unseren Moderatoren, Nachrichtensprechern und Audio-Producern zusammen. Bei uns dreht sich alles um die Zukunft der Wirtschaft, um Innovation und natürlich um Startups. Wir sind immer bestrebt, uns und unsere journalistischen Produkte weiterzuentwickeln und das sehr gerne mit deiner Hilfe. Also wenn das für dich interessant klingt, schau doch gerne bei www.startupinsider.de vorbei. Die genaue Stellenausschreibung findest du unter Arbeite mit uns. Wir freuen uns auf deine Bewerbung.
Das war die Werbung. Und jetzt geht es weiter mit Startup Insider Daily. Investments und Exits.
Ja, sehr schön. Dann freue ich mich sehr. Enrico Mellis ist wieder hier von Lakestar. Hallo Enrico.
Hi Jan, freut mich wieder da zu sein.
Ich freue mich auf ein tolles Gespräch mit dir. Geiles Thema, muss ich sagen. Passt auch irgendwie zu der Optimus-Ankündigung von Elon Musk diese Woche oder zu der Vorstellung. Aber vielleicht bevor wir loslegen, erstmal wieder ein paar Sätze zu euch, oder?
Genau. Wir sind Lakestar, ein Multistage-Fund mit Sitz in Berlin, London und Zürich. Wir investieren von First Check bis Growth Stage in Startups aus verschiedensten Bereichen. Wir sind Generalist, das heißt, wir schauen uns alles an, aber wir spezialisieren uns auch besonders tief in Themen wie Deep Tech, dazu sprechen wir auch heute, Fintech, Vertical Software und so weiter und so fort. Also das kann man alles auf unserer Website finden und wer sich gerade um Funding bemüht, kann sich gerne bei mir oder meinen Kollegen melden.
Sehr, sehr cool. Und ich habe gerade gesagt, Optimus ist so ein bisschen der Brückenbauer, weil wir wollen über das Thema KI sprechen. Da hast du einen super, super spannenden Artikel gefunden. Ich glaube, also es geht um eine Finanzierungsrunde, aber meine Vermutung ist, oder mein Verständnis ist, es ist nur eine Vermutung, es ist nur ein Gerücht momentan, ne?
Genau. Also worüber wir sprechen wollten, also beziehungsweise der Aufhänger der ganzen Sache, und ja, du hast völlig recht, also auch die Optimus-Präsentation war ziemlich abgefahren. Aber worüber wir sprechen wollen, ist die vermutete Funding-Runde hinter Stability AI herum, den Macher von Stable Diffusion. Und wer sich jetzt ein bisschen umgeschaut hat im Generative AI-Bereich in den letzten Monaten. Der kennt bestimmt mal DALL-E 2, also das Produkt von OpenAI, und ist vielleicht auch über Stable Diffusion gestolpert. Das ist de facto ja Software, die Text zu Bild, die mit einem Text zu Bild-Generator Bilder erzeugen kann. Und das ist ein wahnsinnig spannendes Thema, weil das ist jetzt so der erste Schockmoment für mich gewesen eigentlich, als ich das gesehen habe, was die Software kann, also was die AI kann, was da alles noch möglich ist. Und auch OpenAI, Stability AI und viele andere, die sich da in dem Bereich tummeln, wollen ja da nicht aufhören. Ich glaube, das ist jetzt ein sehr greifbarer Case, und der hat natürlich auch jetzt die Aufmerksamkeit, was das Thema angeht, zum Explodieren gebracht. Aber eigentlich ist das Spannende daran meines Erachtens so ein bisschen der Inflection Point in der nächsten technologischen Revolution. Und das ist meines Erachtens AI. Und da wird auch, also ne, so, wer jetzt im Tech-Twitter rumrennt, sieht, alle schreien, das ist das Jahr von AI und so weiter und so fort. Aber da ist auch schon was dran, weil es hat sich tatsächlich bahnbrechend was getan, und darüber können wir heute mal sprechen.
Es ging so rasend schnell, habe ich den Eindruck. Ne? Ich weiß noch, so vor einem Jahr ungefähr haben wir Freunde von OpenAI und DALL-E die ersten Beispiele geschickt, und das ist wirklich erst ein Jahr her, und man hat damals schon das Gefühl gehabt, boah, da kommt so eine Welle auf uns zu, und ich frage mich mittlerweile, wo sind denn eigentlich da die Grenzen? Also wo ist denn das Ende? Man hat so das Gefühl, man ist gerade so am Beginn, du hast es Inflection Point genannt, so der Beginn einer exponentiellen Kurve eigentlich, oder?
Ja, genau. Und ich glaube, die Welle kam so ein bisschen in leichten Dosen, ne? Also irgendwie bis vor 2015 waren es halt so die kleinen Modelle, irgendwie Sprachverständnis, ne? Da ging es eher so um analytische Aufgaben und so die Vorhersage von Delivery Times oder Fraud Detection war zum Beispiel so eins der frühen AI-Themen, und da war irgendwie Textgenerierung oder Code oder Image-Generierung natürlich noch so völliger Wunschtraum, und das wirkte so weit entfernt. Das war vor 2015, ja, also jetzt noch gar nicht so crazy lange her. Und dann bewegte sich alles so ein bisschen zügiger ab 2015. Ich habe gerade mal so ein bisschen Research betrieben in Vorbereitung auf diesen Podcast, und großer so Aha-Moment war ein Google Research Paper, Attention is All You Need. Und da ging es sozusagen um Neuarchitektur neuronaler Netze und das Verstehen natürlicher Sprachen und wie sozusagen Sprachmodelle mit sehr viel besserer Qualität sozusagen Text erzeugen können. Und dass das alles auch so deutlich schneller geht, ne? Also dass das Learning einfacher ist und sozusagen der Compute-Aufwand verhältnismäßig, also nicht überschaubar war, aber sozusagen erreichbar war. Und dann ging alles dann relativ schnell. Und jetzt kleiner Fast Forward sozusagen, über GPT-2 kam dann GPT-3, und auf einmal wurde dann mit Text wahnsinnig viel gemacht, und man konnte auf einmal den Texte vervollständigen lassen. Man konnte mit ein paar Bullets irgendwie einen ganzen Text erzeugen. Und jetzt auf einmal Explosion, Diffusionsmodelle, und auf einmal können wir alle, ich habe es gerade mal gemacht, in Vorbereitung auch auf diesen Call, ich habe mal in meinem DALL-E-Account eingegeben, Sekunde, was war mein Prompt? Prenzlauer Allee in Berlin, aber die Straßen sind Kanäle und alle Autos sind Gondeln im Stil von Van Gogh. Und ja, sieht so aus. Also wenn ich aus dem Fenster schaue und die Straße wäre tatsächlich Wasser, dann sähe das so aus. Und es ist wirklich crazy, was das eigentlich bedeutet. Es wirkt so ein bisschen gimmicky. Also viele Freunde von mir, denen ich das so am Wochenende bei einem Bier mal zeige, die jetzt nicht so aus der Tech-Welt sind und immer direkt die nächste Revolution um die Ecke vermuten, die dachten so, oh, wie witzig. Ja, es scheint dann irgendwie ganz unterhaltsam. Aber was da alles jetzt auf einmal wahrscheinlich um die Ecke kommen wird für uns, das finde ich schon extrem und daher auch wirklich spannend zu diskutieren.
Mhm, total. Und wie gesagt, ich bin mit den Grenzen noch gar nicht, ist mir noch gar nicht klar, wo das aufhören will. Ne? Momentan, also ich bin bei dir und vielleicht auch bei deinen Freunden, so dass jetzt einfach zu sagen, die Prenzlauer Allee jetzt mit Gondeln, das ist irgendwie ganz nett, aber grundlegend heißt das ja erstmal, da ist eine Maschine, die versteht, was du ihr sagst und die kann daraus etwas generieren, was sie schon gelernt hat. Ne? Das heißt, das basiert ja auf Informationen, die schon da sind. Und dieses Prinzip kannst du ja wahrscheinlich auf sehr, sehr viele andere Branchen auch anwenden. Also das hört ja jetzt nicht mit ein paar netten Bildern aufhören.
Genau, also wenn man sich mal anschaut, welche Bereiche das erreichen wird, dann ist das Text. Ne? So haben wir schon angefangen. Text beinhaltet Marketing-Content, ne? Also SEO, Sales, also E-Mail, Sales, Customer Support, grundsätzlich mal Writing, also auch Blogposts und so weiter werden zunehmend mit einer GPT-3-Komponente auch geschrieben, Note-Taking und so weiter, dann Code, ne, also Code Generation, Code Documentation, GitHub Pilot haben, glaube ich, vielleicht einige mitbekommen. Auch das wird alles kommen, ne? Und dann hast du Image, du hast Image Generation, was das alles für sozusagen Social Media, was das für Gaming bedeutet, was das für Media und Advertising bedeutet oder Design. Und dann geht's halt eben weiter, ne? Speech. Also Voice Synthesis wird auch ein Riesenthema. Gibt's eine Company in Irland, Audio. Sehr spannend, die da zum Beispiel ermöglichen, einen geschriebenen Text in einen gesprochenen Podcast umzuwandeln. Auf einmal ist also sozusagen das gesamte Internet verpodcastet. Das ist auch für euch natürlich sehr interessant. Mhm. Video-Editing, 3D-Modelle, also auch 3D-Design. Ne? Und irgendwann in weiterer Zukunft, vielleicht auch schon näher als man denkt, Gaming, ne? Also Game-Design, Musik, grundsätzlich mal Audio, vielleicht auch, ne, smarteres RPA, also sozusagen Prozessautomatisierung in Firmen und auch abgefahren, ne, auch also Biologie und Chemie, ne, also auch sozusagen Modelle zum Testen von bestimmten Arzneimitteln und so weiter können natürlich beflügelt werden durch eine AI, die eben mit dem richtigen Modell und den richtigen Daten gefuttert wurde. Also da kommt schon einiges auf uns zu.
Und die Geschäftsmodelle, also das ist mir noch nicht ganz klar, wo da auch die Grenzen sind für Geschäftsmodelle, weil jetzt, also momentan geht es ja erstmal so drum, zu verstehen, was da ist. Also wenn ich jetzt mal aus Sicht von der AI gucke, die macht eine Bestandsaufnahme und lernt, was die Welt ihr gerade anbietet. Aber irgendwann geht das ja weiter, dann kommst du ja ins Optimieren. Und dieses Optimieren bringt doch wahrscheinlich auch unglaublich viele neue Geschäftsmodelle mit sich, oder?
Ja, genau. Also ich glaube, wir haben noch gar nicht so richtig verstanden, wo diese Geschäftsmodelle alle hingehen und vor allem, wie die ihre Anwendung finden. Also ich glaube, ein gutes Beispiel sind mal sozusagen die Textmodelle, die wir kennen. Also Software, die dir zum Beispiel hilft dabei, schneller E-Mails zu verfassen oder die dir Antwortmöglichkeiten schon anbietet für Customer Support und so weiter. Da ist ja so ein bisschen die Frage, das muss relativ spitz designt sein und sich auch im Tech-Stack richtig einfinden, damit der Kunde das dann auch am Ende nutzt. Ne? Weil du hast natürlich schon eine Hürde, dass du erstmal lernen musst, wie das funktioniert und so weiter. Und die Leute sind natürlich, was sowas angeht, auch oftmals träge. Und wie dann sozusagen das weitergeht, aktuell sind das entweder Standalone-Apps oder Chrome-Plugins, aber jetzt Open Stability AI und dazu wollten wir auch noch sprechen, die gehen ja einen ganz anderen Ansatz an, die sagen ja Open Source, wir erlauben einfach unseren Partnern Anwendungen zu bauen auf unserem Open Source Modell. Und ist vielleicht jetzt gute Überleitung, sprechen wir mal zu Stability AI, das ist schon Wahnsinn, was die gebaut haben. Also vielleicht zu der Runde, die wir diskutiert haben, da ist jetzt, wird jetzt gemunkelt, dass da zu einer Bewertung von einer Milliarde US-Dollar eine 100-Millionen-Runde zustande kommt. Im Gespräch sind viele Investoren. Also wir wissen noch nicht genau, was da jetzt final entschieden wurde. Aber da ist auf jeden Fall die halbe Welt dran. Und
so ein Bieterwettstreit gerade, ne? Hat man so das Gefühl von außen.
Genau, genau. Und naja, worum geht's hier? Ne? Der Gründer Emad, der hat Mathematik und Informatik in Oxford studiert und war dann viele Jahre, ich glaube 12, 13 Jahre Hedgefund-Manager in England und hat damit sicherlich gut Geld verdient. Er sagt selber, ich habe im Interview eben mit ihm auch noch angeschaut, er hatte die glückliche Position, eine tolle Karriere zu haben. Und jetzt hat er eben sein Geld in die Hand genommen und Stability AI gestartet. Der hat das erste Geld selber investiert, 10 Millionen Dollar auf eigene Kappe, und hat auch jetzt schon ein Team von 90 Leuten. Er ist da noch nicht so ganz klar, aber er hat auf jeden Fall Partnerschaften mit einigen Regierungen und führenden Institutionen abgeschlossen. Ein Partner, das sagt er in einem Interview, sind die United Nations. Ne? Und er sagt, dass eigentlich die Company, sobald diese Partnerschaften in Bewegung treten, dass die Company auch sofort profitabel sei. Das erste Modell von Stable Diffusion hat $600,000 gekostet, um es zu trainieren. Und da wird einem dann auf einmal klar, was für Größenordnungen da noch drin sind, ne? Und wofür der dieses ganze Geld, was er da jetzt einsammeln wird, auch noch nutzen kann. Und Stable Diffusion, eben dieser Text-to-Image-Generator, das ist das erste sichtbare Produkt, was auch schon sehr eindrucksvoll ist, weil ist auch 30-fach effizienter als DALL-E. Also das OpenAI-Produkt DALL-E 2 ist sehr viel weniger effizient als Stable Diffusion. Stable Diffusion braucht 5 GB VRAM, also relativ schlank, und ist auch deutlich schneller. Und dementsprechend läuft es auch auf einem normalen Computer. Also es braucht keinen Supercomputer. Sprich, da ist auf einmal sehr, 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 sehr bahnbrechende Technologie wirklich greifbar nah für jeden. Und wir sehen jetzt schon, wie das sozusagen Wellen schlägt in verschiedenen Bereichen. Also im Gaming, wir kennen Game Studios, die haben jetzt schon ihren gesamten Development-Prozess umgestellt auf Stable Diffusion oder Stability AI, weil die sagen, warum sollten wir diese Assets alle selber generieren? Wir können mit diesem Modell sozusagen sich konstant entwickelnde Welten schaffen und so weiter. Aber auch, genau, die Frage ist auch so ein bisschen, wohin geht das noch? Ne? Und da hat das Team um Stability AI sehr coole Pläne und Vorstellungen und Werte, die sie nach außen tragen. Weil was sie sagen ist, sie wollen eigentlich vermeiden, sozusagen von Big Tech oder ne, so klaren For-Profit-Playern aus dem Big Tech-Bereich kontrolliert zu werden. OpenAI hatte da ja einige Kontroverse angestoßen, als sie sich haben praktisch von Microsoft nicht übernehmen lassen, aber sozusagen in eine direkte Partnerschaft gebracht haben. Und das Ziel von Stability AI ist eben, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Und dafür basteln sie jetzt mit Regierungen und diesen führenden Institutionen, von denen wir nicht genau wissen, welche das sind, eben an verschiedensten Produkten.
Total abgefahren, finde ich. Ne? Und in dem Artikel, den du freundlicherweise geteilt hast, stand auch drin, dass sie eigentlich, es ist noch nicht ganz klar, wie ihr Geschäftsmodell aussieht. Wir hatten ja vorhin schon kurz das Thema Geschäftsmodelle gestreift. Auch wenn sie scheinbar schon profitabel sein könnten, aber ein Unternehmen in der Dimension, die jetzt also eine Milliardenbewertung erreichen könnten, ist das dann kritisch zu sehen, wenn man da das Modell noch nicht kennt, das Geschäftsmodell, also wenn man noch nicht weiß, wie man später Geld verdienen möchte, oder ist das dann trotzdem egal, einfach weil du hast ja von der Effizienz, was war es, 30-fache Effizienz gesprochen, ist das dann einfach egal, wenn man technologisch so überlegen ist?
Ich glaube, die Frage ist so ein bisschen, auch wenn sie jetzt aktuell noch kein Geschäftsmodell haben, ich glaube, das Geschäftsmodell ist schon durchaus greifbar, ne? Weil wenn du davon ausgehst, dass Applikationen auf deinem Open-Source-AI-Modell gebaut werden, kannst du schon auch sicherstellen, dass du Wege findest, dafür auch sozusagen Pay-per-Use oder ähnliche Modelle irgendwie einzuführen. Und dementsprechend, also ich glaube, das ist nicht so total in weiter Ferne, dass man damit Geld verdienen kann. Und ich glaube, das ist, und wenn es dann passiert, dann glaube ich, können wir davon ausgehen, dass das einen sehr, sehr großen Markt erreichen wird und dann dementsprechend auch eine sehr, 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 sehr große Company werden kann. Also dementsprechend kann ich die Bewertung verstehen, auch wenn die natürlich wieder irgendwie kurz nach Launch und sowas sehr extrem wirkt. Aber da ist ja auch schon tatsächlich ein sehr, sehr eindrucksvolles Produkt entstanden.
Mhm, total. Und ich meine, der Weg vom Bild, vom reinen Bild zum Video hinterher oder zum Film ist ja auch nicht mehr weit, ne? Du hast auch gerade den Gaming-Bereich angesprochen. Das heißt, wir reden ja hier eigentlich wirklich schon über die Neudefinition der Entertainment-Branche eigentlich, oder?
Ja, und so einige Branchen, ne? Auch in dem Interview, das ich gefunden hatte bei YouTube, kann ich jedem empfehlen, sich erstmal anzuschauen. The Man Behind Stable Diffusion heißt das. Da ganz am Ende schließt er so relativ augenzwinkernd mit eigentlich, der eigentliche Use Case, der ihn am meisten begeistert, ist, dass er einfach PowerPoint killen möchte. Er möchte, kann ich gut nachvollziehen.
Hallo, Christian, wir sind ja
auch, genau, wir sind ja auch Investoren in Pitch, also wir können uns mit der Mission auf jeden Fall identifizieren. Aha. Weil er aber auch sagt, naja, AI, wie so eine AI, die Bilder erzeugen kann, warum sollte die nicht auch Kästchen-Alignment hinbekommen und eine Slide aufräumen, ne? Also das heißt, man rotzt der so eine Slide hin und dann räumt die AI das auf. Auch das wird wahrscheinlich allein Net-Benefit schon die Welt zu einem besseren Ort machen, was ich absolut nachvollziehen kann. Aber da wird einem mal klar, eigentlich, also gesamtes Knowledge-Worker und Creative-Industries-Segment steht da gerade auf jeden Fall vor einem großen, großen Wandel. Und wie schnell der kommt, ist, glaube ich, je nach Komplexität des Use-Cases unterschiedlich. Also ich glaube, bis wir mal AI-generated Videogames sehen, die sich permanent verändern und so weiter, das wird noch ein paar Jahre dauern, allein aufgrund des Rechenaufwands. Aber die Kurve hat eine zunehmende Steigung und fühlt sich aktuell schon sehr rasant an.
Mhm. Na, und wir haben ja beim letzten Mal hier über Adobe und Figma gesprochen und du sagst jetzt gerade, er möchte PowerPoint killen, aber ich würde fast sagen, durch diese Text-to-Speech oder Text-to-Image Eingabefunktion wird auf jeden Fall die Maus irgendwann auf der Strecke bleiben, ne? Weil du ja im Prinzip und Adobe, wir hatten letztes Mal darüber gesprochen, wie komplex Adobe ist. Das ist schon gefährlich für die, glaube ich, ne? Für solche Unternehmen, weil du plötzlich in der Lage bist, einfach deinen Gedanken freien Lauf zu lassen und das, was du einfach denkst und sagst, ja, die Sprache ist ja so die einfachste Schnittstelle von allen, das wird plötzlich umgewandelt in ein Ergebnis. Finde ich super spannend.
Absolut. Und ich glaube, das hat weiterreichende Folgen, als wir uns das gerade ausmalen können, ehrlicherweise. Weil ich glaube, ähnlich schon wie vor 20 Jahren, als das nicht ganz, als das iPhone kam, so richtig war uns allen noch gar nicht so klar, wie groß der Impact von Mobile wird oder wie groß auch der Impact von Cloud wird, ne, als technologische Revolution und was da alles noch draufgebaut werden wird und was da alles an Second- und Third-Order-Effects daraus entstanden ist, der App-Store auch im Mobile-Segment, ne? Also das in Kombination mit der Hardware selber, wie bahnbrechend das ist, werden wir noch sehen, aber es fühlt sich auf jeden Fall sehr, 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 sehr extrem an. Und ich finde das auch insofern spannend, als dass das Timing auch wieder interessant ist. Ich habe jetzt mehrmals Kommentare gelesen, die so ähnlich lauten wie in Krisen werden die besten Software Companies gebaut oder die größten Software Outcomes entstehen in Krisen. Wenn man eigentlich genauer hinschaut, ist eigentlich die Frage, ob 2007, 2008 die letzte Krise und daraus entstehend eben Uber und Airbnb und was da noch alles entstanden ist an großen Companies entstanden, weil die wirtschaftliche Lage so schlecht war und aus irgendwelchem Grund beflügelt, dass Companies ganz, ganz toll zu werden, weiß ich nicht, ob es vielleicht einfach der Effekt war von Mobile schlägt ein plus ein paar Jahre später eigentlich so richtig Cloud schlägt völlig durch. Dann sieht das ganze Generative AI, die ganze Generative AI-Welle doch auf einmal wieder sehr interessant aus, weil wenn wir uns jetzt in der Rezession bewegen und alle fragen sich, wie es weitergeht, ich glaube, die auf Basis dieser Technologie werden wir sehr, sehr große Companies entstehen sehen.
Bin ich total bei dir, ja. Ich finde es nur auch, und das ist eine Diskussion, die können wir beide natürlich auch gar nicht durchleuchten, aber mal wirklich zu fragen, welche Art von Skills muss man sich eigentlich heute aneignen, um sicherzustellen, dass man in 10, 20 Jahren am Arbeitsmarkt noch gebraucht wird, ne? Weil das ist natürlich jetzt auch spannend, wenn jetzt hier mehr und mehr Tätigkeiten, das hatten wir ja sowieso schon, ne, aber jetzt auch noch im Kreativbereich von der AI übernommen werden. Das kann schon irgendwie zu Veränderungen führen, die man, glaube ich, zumindest mal versuchen muss zu durchdringen. Finde ich eine mega spannende Diskussion nochmal. Deswegen habe ich vorhin nach den Grenzen gefragt, ne, weil man muss sich ja irgendwie so ein bisschen auf diese neuen Entwicklungen vorbereiten. Und ich glaube, als Bildbearbeiter oder vielleicht auch, ich weiß gar nicht, als vielleicht auch irgendwann als Game Developer oder sowas, hast du ja jetzt nicht mehr die besten Karten eigentlich, ne?
Ja, oh Gott, oder sobald es ein Produkt gibt, was VC Tweets für mich formuliert, dann kannst du die Hälfte unserer Industrie in den Müll stecken.
Tja, also da würde ich sagen, ist die Aufforderung daran schnell zu arbeiten. Nein, ihr seid eine tolle Industrie. Ich will euch gar nicht, missen. Aber es sind wirklich spannende Themen, die da gerade passieren. Und es wird ja noch mal spannender, wenn da diese ganzen, diese neuen Strömungen aufeinandertreffen. Ne? So Metaverse haben wir hier schon diskutiert. Ne? Wenn das mal irgendwann mit AI aufeinander trifft, das sind so Dinge. Wie gesagt, ich bin sehr gespannt, wo wir da in 5 oder 10 Jahren stehen, weil die Geschwindigkeit ist, glaube ich, schneller als wir es denken.
Absolut. Und ich frage mich auch, an welchen Stellen ist auch das wieder Reibung erzeugen wird. Ne? Also wir sehen es ja jetzt schon. Also OpenAI zum Beispiel als Beispiel ist ja geschlossen. Ne? Da sozusagen und die haben eingeschränkt, was du damit machen kannst. Also sprich alles, was mit Gewalt, Sex oder Deepfakes zu tun hat. Also praktisch, du kannst keine Bilder von Prominenten erzeugen, die noch leben. Das wird eingeschränkt und Stable Diffusion macht das nicht. Stable Diffusion ist komplett offen und alle diese Fragen, ne, was darf man damit eigentlich machen, was nicht, was ist eigentlich der Legal Hintergrund davon, ne? Also Copyright Fragen, wenn eine AI mit meinen copyrighted Bildern trainiert wurde, gehört mir dann nicht ein Teil davon eigentlich auch und so weiter. Also diese ganzen sehr, sehr komplexen Fragen, die kommen noch und auch das sind dann teilweise auch wirklich sehr wichtige und auch kritische Fragen, die man sich da stellen muss. Ne? Also wenn jetzt angenommen, in ein paar Jahren fangen Kinder in der Schule an, und ich glaube, das passiert wahrscheinlich jetzt schon, gibt es wahrscheinlich das ein oder andere findige Kind, was drauf gekommen ist, das schon zu machen. Aber wenn ich meine Hausaufgaben nicht, wenn ich den Prozess nicht anfange, weißes Blatt Papier, ich weiß nicht, was ich schreiben soll und kämpfe mich dann da durch, sondern ich hau das erstmal alles in so ein GPT-3-Modell und dann hat mir das die ersten Seiten hingeschrieben und dann mache ich nur noch sozusagen den Last Touch. Na, dann passiert ja auch Folgendes. Jeder Bias, ne, also in welcher Racial Bias, Gender Bias und so weiter, der in diesen Modellen drin steckt, der wird ja dann sozusagen nochmal, also der wird ja sozusagen auch in den Output mit eingebaut. Ne? Also auch die Frage, ist das jetzt vielleicht auch eine Chance zu entscheiden, okay, wir müssen jetzt diese Modelle irgendwie um Bias bereinigen. Ne? Weil es ist natürlich schon eine Frage, wenn ich einen Prompt eingebe, ein Krimineller sitzt auf einer Schaukel im Park und der Output, ne, und wir finden überwiegend Output, bei dem der Kriminelle eine bestimmte Hautfarbe hat, dann ist das natürlich ein Riesenproblem. Und die Frage ist, macht das Problem schlimmer oder ist das eine greifbarere Chance, um diesen Bias loszuwerden, weil am Ende der Bias ist ja da, der kommt ja aus Menschenhand. Ne? Am Ende ist die AI ja mit einem Modell trainiert worden, was genau diesen Bias halt mit aufnimmt, weil er halt irgendwo im Material existiert. Ist das dann nicht eine Chance, daran zu arbeiten? Aber dann muss man sich natürlich fragen, wo greift man ein, wo nicht? Und alle diese Fragen sind, glaube ich, schwerer zu beantworten, als die Modelle sich gerade entwickeln. Das heißt, wir rennen eigentlich so ein bisschen der Technologie jetzt gerade hinterher an verschiedenen Fronten.
Und die wird halt immer schneller, ne? Das ist halt das Problem. Ne? Die wird immer schneller, das heißt, der Abstand zwischen der Trägheit, mit der wir auf diese Probleme blicken und sie verstehen, der Abstand wird immer größer, weil die Geschwindigkeit der Entwicklung so schnell ist.
Genau. Also, absolut richtig.
Ja. Und ich weiß auch gar nicht, also wir müssen es jetzt nicht zu pessimistisch machen, ne? Aber ich weiß auch gar nicht, wer das überhaupt durchdringen soll, weil ich sehe jetzt diese Leute nicht, die in der Lage wären, zu verstehen, dass eine AI Bias. Also vielleicht ist sie das auch gar nicht, vielleicht hat eine AI eine Datengrundlage, die eigentlich sogar sehr neutral ist, ne, hinterher. Einfach weil sie weiß, also jetzt, ne, ich will jetzt nicht über Hautfarben sprechen oder sowas, aber weil sie einfach weiß, der typische Verbrecher, der auf der Schaukel im Park sitzt, sieht so und so aus. Vielleicht weiß sie das einfach, ne? Aber vielleicht ist eine AI tatsächlich auch in der Lage, uns zu helfen, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Das wäre ja eigentlich, also die Hoffnung wäre zumindest gegeben, ne?
Genau. Ich glaube, es bleibt uns auch nur übrig, uns hier als Techno-Optimisten sozusagen zu positionieren, weil ich glaube, dass diese Technologien kommen.
Ja.
Das können wir, glaube ich, nicht mehr ändern. Ich glaube, die Pandoras Büchse, Pandoras Büchse, das Bild ist überwiegend negativ, aber die Büchse ist offen. Mhm. Und ich glaube, jetzt müssen wir nur noch, wir müssen lernen, damit umzugehen und das wird sehr spannend.
Ja, mega viele Chancen. Also das, man muss es wirklich positiv sehen. Ne? Mega viele Chancen. Und dann würde ich sagen, wir bleiben da einfach dran, Enrico. Ich fand es mega spannend, auch wenn es natürlich jetzt, also wie gesagt, es war nur ein Gerücht, aber dass so ein Unternehmen eine Milliarde wert ist, ohne ein Modell zu haben, also ohne ein Geschäftsmodell zu haben, zeigt ja schon mal, wie viel Hoffnung in diese Modelle gesteckt wird. Und ja, ich würde sagen, wir bleiben dran. Wer darf sich bei euch melden? Welche AI-Themen interessieren euch?
Grundsätzlich mal alle. Wir sind ja auch Investoren in Aleph Alpha zum Beispiel, auch ein europäisches AI-Unternehmen. Und wir freuen uns über jeden, der sich bei uns bewirbt.
Mega cool. Du dann, ja, vielen Dank, dass du da warst. Ich fand's super cool und bis zum nächsten Mal, ja?
Cool, vielen Dank, Jan.
Startup Insider Daily, Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene.
Das waren die Einordnungen von Enrico Mellis, Principal bei Lakestar, zu den Gaming-Investitionen von Saudi-Arabien und der potenziellen 100 Millionen Dollar Investition für Stability AI im Gespräch mit Jan Thomas. Das war's fürs Erste mit Investments und Exits. Vielleicht schaltet ihr noch später in unserer Mittagsausgabe ein, wo wir Christian Ritusek, Co-Founder und CEO von Candice, anlässlich einer Finanzierungsrunde in Höhe von 15,9 Millionen Euro zu uns eingeladen haben. Wenn nicht, hören wir uns hoffentlich morgen in der nächsten Ausgabe wieder. Am Mikrofon war Michael Daub. Ich verabschiede mich. Bis dahin.
Das war Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene. Weitere Nachrichten erhält man in unserem täglichen Newsletter. Jetzt kostenlos abonnieren auf www.startupinsider.de. Diese Sendung wurde präsentiert von
Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.